Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Für die Berliner U-Bahn ist heute ein ganz bedeutender Tag. Sie wird nämlich 120 Jahre alt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja? 18. Februar 1902, Kaiserzeit. Auf den Straßen Männer mit Gehstock und Zylinder. Fast keine Autos, die gab es ja noch gar nicht, aber schon elektrische Straßenbahnen und dazwischen Pferdekutschen. So sah Berlin mal aus. Für 15 Pfennig konnten sie mitfahren in der neuen U-Bahn, die ihre Karriere zunächst als Hochbahn begann. Das Heidelberger Sinus-Institut hat gerade eine sehr interessante Sozialstudie veröffentlicht zur Frage, wer nutzt denn eigentlich die öffentlichen Verkehrsmittel? Und da haben sich viele doch verwundert die Augen gerieben beim Ergebnis. Es sind nicht die sozial Schwachen. Franziska Jurczok von Sinus, wer ist es denn dann?
Ja, schönen guten Morgen.
Morgen.
Wir untersuchen in unseren Mobilitätsstudien grundsätzlich, welche Gruppen in der Gesellschaft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Und dabei betrachten wir verschiedene Altersgruppen und auch verschiedene Einkommensgruppen. Aber wir gucken eben auch darauf, welche verbindenden Elemente es vielleicht sonst noch gibt zwischen den Menschen. Und und was wir da sehen ist, dass doch die Menschen, die den ÖPNV oder das Auto nutzen, doch unterschiedlich ticken und andere Mindsets haben. Und wir unterscheiden da in der deutschen Gesellschaft derzeit so 10 Gruppen Gleichgesinnter, die ähnliche Lebenseinstellungen haben, ähnlichen Lebensstil haben und dementsprechend auch unterschiedlich unterwegs sind. Genau, und was wir aber an Schwerpunkten sehen ist, dass es vor allem junge Menschen sind, die viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind und Personen, die gut ausgebildet sind, bei denen die Mobilität grundsätzlich auch ein Zeichen des Status ist und des der Grundeinstellung zum Leben, dass man auch gerne mobil unterwegs ist.
Und das Geringverdiener, sozial Schwache, das Prekariat, wie man so sagt, dass die eher selten anzutreffen sind, woran liegt das? Ist der ÖPNV immer noch zu teuer?
Die sind natürlich grundsätzlich auch unterwegs in den öffentlichen Verkehrsmitteln und wer morgens in die U-Bahn einsteigt, sieht auch, dass es da eine gute Mischung gibt. Da sitzt irgendwie die junge Studentin, aber daneben sitzt irgendwie auch der Altenpfleger oder vielleicht auch der Kleinkünstler, der versucht ein bisschen Geld zu machen. Es gibt diese Mischung, aber wir sehen einfach in der Gesellschaft, dass Menschen mit einem niedrigen sozialen Status, mit eher wenigen ökonomischen Mitteln, weniger mobil sind generell in der Gesellschaft.
Ich dachte immer, Omnibus, das sei der lateinische Begriff für alle. Omnibus. Stimmte das noch nie, dass Busse und Bahnen Massenverkehrsmittel waren, im allerbesten Wortsinn?
Doch, das sind definitiv Verkehrsmittel für die Gesamtheit. Und ich meine, das sieht man ja auch, wenn man mal vergleicht, wie teuer ist ein Auto im Unterhalt, wie teuer ist ein BVG-Ticket. Das sind, glaube ich, gerade aktuell so 80 Euro. Dann sieht man natürlich schon, dass der ÖPNV auch für die Geringverdiener sehr attraktiv ist. Aber man muss eben genau unterscheiden, wer ist mit Geringverdiener gemeint oder mit sozial Schwächeren. Und wir sehen eben, dass grundsätzlich diejenigen, die ein hohes ökonomisches Level haben, eben sehr gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, unterwegs sind.
Warum?
Und auch gerne dazu stehen. Naja, also ich kann mal zu einem Milieu etwas erzählen. Mhm. Also wir nennen das die Expeditiven. Das kommt aus es kommt von dem Wort Expedere, heraustreten aus etwas. Das sind Menschen, die mental sehr mobil sind, die geografisch sehr mobil sind und die sich eben auch darüber definieren, viel unterwegs zu sein. Und für diejenigen bedeutet der ÖPNV, schnell unterwegs zu sein in der Stadt. Es ist sehr günstig, gerade wenn man vielleicht noch in Ausbildung ist und noch nicht die finanziellen Mittel hat. Und natürlich auch ein Thema ist die Nachhaltigkeit, die hier immer wichtiger wird. Also wir sehen, dass diese umweltbewusste Avantgarde eben auch bewusst mit dem ÖPNV unterwegs ist.
Also eher wenig Prekariat in Bussen und U-Bahnen, sondern eher die umweltbewusste Avantgarde. Jetzt verstehe ich erstmals überhaupt, warum manche Wirtschaftsberatungsunternehmen den Verkehrsbetrieben eine erste Klasse in der U-Bahn empfehlen. Das ist ein Vorschlag, der wahnsinnig viel kritisiert wurde, als der aufkam. Geben Ihre Studien her, dass das wirklich sinnvoll wäre?
Naja, es wird sicherlich spannend, wenn wir jetzt auch mal bei dieser kreativen, umweltbewussten Avantgarde sind. Die sind jetzt natürlich, haben noch einen kleinen Geldbeutel, aber natürlich steigen die auch irgendwann auf in der Gesellschaft. Und da ist es sicherlich interessant zu schauen, wie verhalten sie sich, wenn sie dann ein höheres Einkommen haben. Sind sie dann immer noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder steigen sie vielleicht um auf das Auto, vielleicht auch auf das Mietauto? Und insofern ist natürlich, wenn man sagt, man erweitert grundsätzlich das Angebot, man macht die U-Bahn sauberer, man macht sie komfortabler, man erhöht die Taktung, alles eben sozusagen ja, Lösungen, die den ÖPNV auch als Alltagsverkehrsmittel aufwerten, spricht natürlich auch dieses Milieu dann später einmal an. Also insofern, genau.
Und ich kann dazu sagen, vor 120 Jahren bei der Gründung der Berliner U-Bahn, da war das ganz normal. Wagen der ersten und zweiten Klasse wurde dann irgendwann abgeschafft. Wie ist das mit dem Auto? Das soll ja, wie man immer hört, als Statussymbol ausgedient haben. Und es heißt, dass während der Pandemie viele zurück ins Auto gestiegen sind. Merkt man auch im leer gekauften Gebrauchtwagenmarkt, weil sie dort keine Maske tragen müssen und sich geschützter fühlen vor dem Virus, weil man niemandem begegnet. Sagen Ihre Studien darüber was aus?
Ja, also wir haben die Studien, machen wir regelmäßig. Seit 2009 untersuchen wir das Mobilitätsverhalten eben auch nach den verschiedenen Milieus und nach den Gruppen. Und was wir sehen, ist, dass natürlich der ÖPNV ein deutliches Minus erlebt hat in der Corona-Zeit. Und das sehen wir auch jetzt immer noch, auch in den Zeiten 2021. Im Sommer hatten wir die letzte Untersuchung. Da war das auch weiterhin der Fall. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass diese, ja, bestimmte Gruppen einfach grundsätzlich weniger mobil sind jetzt, mehr im Homeoffice sind, aber dass sie natürlich auch sich umschauen nach anderen Alternativen. Und da ist zum einen das Auto eine gute Möglichkeit gewesen, sicher unterwegs zu sein, aber zum Beispiel das Fahrrad, was ja auch häufig besprochen wird, hat da natürlich auch nochmal einen Vorschub bekommen. Als Alternative zum ÖPNV, gerade auch für kürzere Strecken in der Stadt.
Wir haben seit kurzem die Grünen wieder in der Bundesregierung, in vielen Landesregierungen auch. Und deren höchstes Ideal wäre ja, dass wir alle das Auto stehen lassen und alle mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wäre das für die Verkehrsbetriebe wünschenswert oder deren schlimmster Albtraum?
Naja, also ich glaube, vor Corona haben wir doch schon gemerkt, dass teilweise der ÖPNV, vor allem hier in Berlin, doch schon auch an seine Grenzen gekommen ist, an die Kapazitätsgrenzen. Natürlich kann man die Taktung erhöhen, man kann die Netze erweitern, aber sicherlich ist da dann auch irgendwann die Kapazitätsgrenze erreicht. Insofern liegt die Zukunft der Mobilität in der Stadt mit Sicherheit in der Multimodalität. Das heißt, dass man Verkehrsmittel gut miteinander kombiniert und dann vielleicht aus der U-Bahn aussteigt, dann noch das letzte Stück mit dem Fahrrad oder mit dem E-Tretroller fährt und so auf die Art und Weise das flexibilisiert und verschiedene Möglichkeiten anbietet.
Franziska Jutschok vom Marktforschungsinstitut Sinus zur Zukunft der Mobilität. Frau Jutschok, Deutschlandfunk Kultur sagt, danke für das Gespräch.